HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Und als die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. Es brachen die Brunnen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels taten sich auf und ein Regen kam auf Erden. Und nach 40 Tagen tat Noah in der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, und ließ eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten. Sie kam zu ihm um die Abendzeit. Und siehe, sie hatte ein frisches Ölblatt in ihrem Schnabel.
Es ist die literarisch älteste Erwähnung eines Fensters. Auf den ersten Seiten der Bibel, Buch Genesis Kapitel 7 und 8, geschrieben vermutlich um 500 vor Christus, enthält der Text bereits vieles, was Fenster sowohl vordergründig bedeutet, Gebäude haben Luken, die sich schließen und öffnen lassen, als auch, was der Begriff Fenster im übertragenen Sinne meinen kann. Hoffende Fragen nach draußen schicken, wichtige Informationen hereinbekommen, sehnsüchtig Ausschau halten, Zeichen der Zuneigung oder Distanzierung empfangen. Johann Wolfgang von Goethe platziert seine literarischen Protagonisten typischerweise am Fenster.
Oft sitze ich am Fenster den Tag und die Nacht. Doch hat mir dein Auge, ach, nie mehr gelacht. Die Hütte ist öde, das Fenster ist leer. Herüber zu mir schaut mein Mädchen nicht mehr.
In den Lehm-, Holz- und Schilfrohrhütten der prähistorisch sesshaften Volksgruppen gibt es zunächst nur in der Wand eine mit Fellen verhängte Eingangsöffnung. Oben im Dach ein Loch zum Rauchabzug über der Feuerstelle. Größere Lichteinlassöffnungen in der Wand, sogar mit Fensterläden verschließbar, sind erst aus der Steinzeit und Bronzezeit bekannt. Die Perser, Assyrer und Ägypter seit etwa 3000 vor Christus, später auch Juden und Griechen, lassen an den Ost-, Süd- und Westseiten der Häuser große Fensteröffnungen frei, fügen aber durchbrochene Tonplatten, Gitter aus Gips, Holz oder Keramik ein, um einen gemäßigten Luft- und Lichtdurchlass zu schaffen. Oder um Denunzianten keine Einblicke zu gewähren.
Als Daniel erfuhr, dass ein Gesetz der Meder und Perser vom König Darius ausgegangen war, niemanden anzubeten als einzig ihn, ging er ins Obergemach seines Hauses, welches offene Fenster nach Jerusalem hatte. Dort fiel er 3-mal täglich auf die Knie, betete, lobte und dankte Gott. Nun kamen Männer eilends und fanden Daniel am Fenster, wie er betete und flehte, und hinterbrachten es dem Darius.
Eine Fensterszene, die für den biblischen Daniel in der sprichwörtlichen Löwengrube endet. Aber prinzipiell und mehrheitlich waren und sind Fenster nicht für Einblicke, sondern als Ausguck gedacht.
In meiner Kindheit oder Erzählungen von meiner Uroma, da gab es das Fensterbankerl in Bayern. Das hatte zum Teil sogar ein Kissen, auf das man seine Arme stützen konnte. Und dann saßen die alten Menschen da stundenlang und guckten hinaus durchs Fenster.
Die gebürtige Münchnerin Gabriele Stotz-Ingenlath ist promovierte Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie in Berlin und findet, Fenstergucken war gesünder als Fernsehgucken.
Es war damals sowas wie ein Fernsehersatz, aber sie waren irgendwie direkt dabei, denn die Kinder, die da gemaßregelt wurden, die da spielten, die da juchzten oder die Leute, die sich stritten, das hat man miterlebt, ohne direkt dabei zu sein, aber man war dabei. Das hat sich ja verschoben hin zu den Fernsehgeräten, die man jedem alten Menschen im Altersheim dauernd anstellt. Wenn ich mit meinen eigenen Augen schaue, verschiedene Details, Vogelgezwitscher, den Streit der Kinder, die Erinnerung an eigene Situationen mit einbeziehen kann. Das ist viel aktiver, das ist etwas viel Stimulierenderes und für alte Menschen auch, will ich sagen, demenzprophylaktischeres, als wenn ich sie nur vor so eine Berieselung setze, die sie bald gar nicht mehr wahrnehmen können.
Als Fenster zur Welt empfahl 1954 die Firma Telefunken ihren ersten Schwarz-Weiß-Fernseher. Das Wort Mattscheibe hätte es schon 3000 Jahre früher geben können, seit Etrusker und Römer die altorientalische Herstellung kleiner gläserner Gefäße zu großflächigen Glasscheiben weiterentwickelten. Sie statteten ihre Paläste und Tempel mit zunächst milchig undurchsichtigen, weil ungeschliffenen, Glasfenstern aus. Das draußen ist schemenhaft erkennbar, von innen kann man sich unscharf spiegeln. Berühmt geworden im sogenannten Hohenlied der Liebe des Apostels Paulus.
Wir sehen jetzt wie durch einen Spiegel nur ein dunkles Bild und erkennen nur stückweise. Dann aber, von Angesicht zu Angesicht, werde ich erkennen, wie ich erkannt bin.
Der alte Mann am Fenster gegenüber ist nicht mehr da. Jetzt ist das Zimmer leer. Ganz unwillkürlich geht mein Blick hinüber, dass ich ihn sah. Wie lang ist das jetzt her? Zwei steingraue, teilnahmslose Gestalten trugen ihn heute Morgen aus dem Haus. Der Verwalter fing gleich an zu verwalten und jemand räumte sein Möbel raus.
Ein Nachbar ist offenbar verstorben. Am Fenster hinausschauend nimmt man das wahr, nimmt aber nicht wirklich daran teil. Im Gegensatz zur Tür, durch die ich entweder ganz oder gar nicht hinaus oder eintrete, lässt mich das Fenster körperlich hier sein, während ich in Gedanken dort bin. Im Frühjahr 2020 saßen, historisch erstmalig, fast alle Menschen auf der Welt eingeschlossen hinter den Fenstern ihrer Wohnungen. Das Coronavirus ließ uns nachempfinden, was Prophet Jeremia in biblischer Zeit so beschreibt.
Lehrt eure Töchter die Klage, eine lehre die andere das Totenlied, denn der Tod ist durchs Fenster gestiegen und eingedrungen in unsere Paläste. Er rafft das Kind von der Straße weg, von den Plätzen die jungen Männer. Die Leichen liegen wie Dung auf dem Feld, wie Garben hinter den Schnittern, die niemand aufsammelt.
Sogar den Lockdown zur Infektionsprophylaxe scheint es schon gegeben zu haben. Nachzulesen im Buch Prediger aus der Zeit König Salomos. Und wieder ist von Fenstern die Rede.
Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen, wenn müßig stehen die Müllerinnen und finster durch die Fenster schauen.
Konnte man dem Corona-bedingten Hausarrest auch etwas Gutes abgewinnen? Gabriele Stotz-Ingelath nickt.
Sicher hatte das Eingeschlossensein im Rahmen dieses Lockdowns auch seine positiven Aspekte. Wenn man mal die ganzen Außenreize, Reisen, Reizüberflutung im Draußensein, im Kontaktsein reduziert und sich ganz auf sich selber und das Zimmer, in dem man eben ist, konzentrieren muss, dann hat es immer auch einen verinnerlichenden Effekt mit Selbsterkenntnis. In den alten Klöstern gab es ja zur Vita Activa, also zum Aktivsein draußen, immer die Vita Contemplativa, das ruhige sich selbst inne sein.
Es ist Dämmerzeit. Ich stehe am Fenster und schaue ins Pfründnerhaus hinüber. An jedem Fenster steht ein Mütterchen. Die eine webt mit ihrem Schädel, die andere ringt die welken Hände, die eine stützt das scharfe Kinn im nächsten Zimmer so. Es ist das Totenhaus beleuchtet. An jedem Fenster trippelt jetzt ein Mütterchen zu seinem Licht.
Fensterbeobachtungen von Alfred Mombert, Rechtsanwalt in Heidelberg. 1933 wurde er als Schriftsteller aus der Preußischen Akademie der Künste ausgeschlossen, weil er Jude war. Man verbrannte seine Bücher öffentlich. Aus dem KZ Gurs in Südfrankreich entkam er 1941 in die Schweiz, wo er ein Jahr später starb. Musik. Aber wenn das Totenhaus nicht gegenübersteht, sondern wenn hier drin, diesseits meines Fensters, der Tod im Topf ist, wenn Liebe, Ehe, Glück und Familie zu zerbrechen drohen? Erich Kästners lakonische Klage aus den 30er Jahren.
Stehst am Fenster, starrst auf Steine. Sehnsucht krallt sich in dein Kleid. Einsam bist du, sehr alleine. Und am schlimmsten ist die Einsamkeit zu zweit. Aus der Wanduhr tropft die Zeit. Gehst ans Fenster, starrst auf Steine. Brauchtest Liebe, findest keine. Träumst vom Glück und lebst im Leid.
Erich Kästner wusste, was von außen durchs Fenster wie eine Symbiose aussieht, kann hinter zugezogenen Gardinen wie einzelhaft zu zweit sein. Die jüdische Tradition erzählt von König David, der draußen auf der Straße plötzlich Gefühle zulässt, kindlich unbekümmert seine enthusiastische Gottesbegeisterung auslebt, sich seiner Freudentränen nicht schämt, während sich drinnen seine Partnerin für ihn fremd schämt. Michal, die First Lady im antiken Israel, schaut aus dem Fenster auf ihn herab, im doppelten Sinne.
Als die heilige Bundeslade des Herrn in die Davidstadt kam, hüpfte und tanzte König David mit aller Macht vor dem Herrn. Michal sah durchs Fenster den König springen und verachtete ihn in ihrem Herzen.
Jahrtausende nach dieser Fensterszene senden die Prominenten heutzutage Bilder ihrer Begeisterung per Facebook und Instagram in die Welt, hoffen auf bewundernde Teilnahme und erzeugen oft Desinteresse, meint die Ärztin und Philosophin Gabriele Stotz-Engelhardt.
Ja, am Fenster zu sein durch soziale Medien, bei denen diese Selbstausziehungen von Stars, von Prominenten oder von Lieschen Müller gezeigt werden, das lässt natürlich, wie genauso wie bei der Gewalt, abstumpfen dem gegenüber. Man kann schon gar nicht mehr hören, wer wen verlassen hat und mit wem betrogen hat. Es interessiert einen nicht. Dann schaltet man ab und ist auch auf eine Art abgestumpft.
Und wie ist das mit der Abstumpfung einer Psychotherapeutin, die in ihrer Ambulanz und Tagesklinik täglich mehrmals schwere Schicksale erzählt bekommt? Aus welchem Material ist die Milchglasscheibe, hinter der sie auf ihre Patienten schaut?
Das muss man üben, dass einem das Leid der anderen nicht allzu sehr zu Herzen geht. Also unsere Methode in der Psychiatrie und Psychotherapie ist natürlich die Empathie, die Einfühlung in einen anderen Menschen. Das sollte weder Sympathie noch Antipathie getragen sein, sondern einfach mal ein neutrales Interesse an der Innenwelt, auch am Leiden des anderen Menschen, um zu helfen, nicht aus Voyeurismus. Was ich auch noch wichtig finde, ist, man kann nicht persönlich Bekannte behandeln, geschweige denn Verwandte. Man kann nicht sein eigenes Kind operieren, das schafft man nicht, da hat man eben diese Distanz nicht. Diese Distanznahme ist nur dann möglich, wenn man professionell herangehen kann und nicht persönlich diesen anderen, also wirklich nahe, kennt.
Klappt diese Distanznahme für Dr. Stotz-Engelhardt denn immer? Oder klappen Hilfsbedürftige das schützende Fenster der Professionalität auch mal gewaltsam auf?
Wenn jetzt jemand zum Beispiel suizidal ist, das ist bei uns in der Psychiatrie eben die Situation, vor der wir alle ein bisschen Angst haben. Denn natürlich können wir jemanden, der nicht mehr leben will, nicht vom Tod abhalten. Aber wenn der die Schwelle zu unserem Zimmer überschritten hat, dann müssen wir handeln. Dann müssen wir diesen Menschen eben auch in eine geschlossene Abteilung, notfalls mit Polizeischutz, das dürfen wir dann auch, damit wir ihn sozusagen vor sich selber schützen.
Wir waren einander wie enge Vertraute, Erde vom Sessel auf die Straße sah. Ich, der am Schreibtisch auf dem Bleistift kaute, wenn einer kam, der andere war schon da. Und wenn die Nacht sich auf die Dächer legte, nur dort und hier ein helles Fenster blieb. Er, der sich schlaflos in der Stube regte, und ich, der bis zum Morgengrauen
der gotisch-germanische Wortstamm für Fenster hieß Windauga, Windauge. Der englische Begriff Windows kommt daher. im übertragenen Sinne einer magisch-spirituellen Vorstellungswelt, durch das augenrunde Loch im Dach oder in der Wand sollten böse Geister heraus und gute hineinströmen. Tradiert hat sich dieser Gedanke in der Sitte, sofort die Fenster zu öffnen, sobald jemand im Zimmer gestorben war. Wenn im Dach der Apsis mittelalterlicher Kathedralen ein regensicheres Loch gelassen wurde, sollten durch diese kleingefasste Geistluke die Fledermäuse raus, jedoch die Tauben nicht reinkommen können. Wohl aber die Taube als Symbol für den Geist Gottes, meist als Bild in die Spitze eines gotischen Fensters oder in die Mitte einer gläsernen Rosette gemalt.
Sie glühen in bunten Farben, trittst du ein zu stiller Schau. Sie, es schmücken Strahlengarben eines Meisters Wunderbau. Menschenseelen gleichen Scheiben, leuchten jedem lieben Gast. Gaffer nur, die draußen bleiben, sind sie trüb in Blei gefasst.
Wie buntes Fensterglas, ein Lichteinlass, ein Regenbogenbild, so soll mein Leben sein. Es fällt ein heller Schein aus Gottes Welt in unsere Welt.
Was Popsängerin Beate Ling und vor ihr Schriftsteller Karl Berner da an Kirchenfenstern beobachten, ist einleuchtend im doppelten Wortsinn. Von außen nichtssagend dunkel, von innen in kräftigsten Farben strahlend, bieten bemalte Kirchenfenster keine Einblicke, wohl aber Aussichten. Aussichten auf biblische Geschichten und ihre Botschaft, erzählt und verkündigt in lichtdurchlässigen Gemälden auf Glas. Schaut der Fenstergucker diese Bilder andächtig an, könnte aus der Anschauung eine Geisteshaltung werden. So wie das biografisch der Fall war bei Deutschlands vielleicht bedeutendstem Fensterbildmaler Hans Gottfried von Stockhausen, geboren 1920, gestorben 2010. Seine Glasmalereien filtern das Licht im Ulmer Münster, in der Hamburger Katharinenkirche, in der Thomaskirche Leipzig und in der Kathedrale von Seattle, um nur einige zu nennen.
Ich war in der Schule nicht sonderlich gut, zeichnete leidenschaftlich gern, musste jeden Sonntag mit meinen Eltern in die Kirche gehen, evangelisch, saß, nichts von der Predigt verstehen und auch verstehen wollend, unter wunderbaren Wandbildern, die mir auf eine wortlose Weise über Liebe und Leid und Glück und Leben und Tod etwas sagten und war innerlich überzeugt, ich möchte etwas mit Bildern sagen, was man mit Worten nicht sagen kann.
Hans Gottfried von Stockhausens Faszination für Kirchenfenster rührte unter anderem von der vieldeutigen Tatsache her, dass erst der unverfügbare, im Tagesverlauf wandernde Lichteinfall es ermöglicht, in die symbolträchtige Bilderwelt der Bibel und damit der menschlichen Seele zu schauen. Unser Wort Person kommt schließlich vom altgriechischen Prosopon her, wörtlich, was man dahinter sieht. Die unverwechselbare Identität, der nur einmalige Charakter einer Person, bildet sich im Gesicht ab und sprichwörtlich, unsere Augen sind die Fenster der Seele. Hans Gottfried von Stockhausen kam nach Ende des Zweiten Weltkriegs von der Literatur zum Bild, in einem Lager für Kriegsgefangene buchstäblich auf dem Weg in die Wüste.
In Tarent gab es nachts einen schwarzen Markt, wo man Ritterkreuze gegen Zigaretten, die sie alle brauchten, und Eheringe gegen Zigaretten eingetauscht wurden. Und durch den Zaun streckte sich mir eine Hand entgegen. Ich hatte Hunger. Ich war überzeugt, eine Packung Camel zu haben, ging unter die nächste Laterne, wickelte das Päckchen auf und oh Schreck, es war ein neues Testament. Da habe ich dieses Neue Testament von vorne bis hinten gelesen. Und ich erzähle das ohne alle Frömmelei, habe zutiefst berührt, eigentlich die Antworten auf all diese Fragen gefunden in diesen Bildern.
Für den gefangenen Stockhausen wurden biblische Texte und Sprachbilder zu Fenstern, weil Fenster zeigen, was dahinter steckt und was möglich wäre, im vordergründigen wie im übertragenen Sinne. In einer fensterlosen Zelle wüsste der Eingeschlossene vielleicht gar nicht, wovon er gerade ausgeschlossen ist. Erst der Blick nach draußen weckt Sehnsucht, Hoffnung, Zukunftspläne oder ermöglicht den Ausbruch in die Freiheit, wie der Apostel Paulus es zur Frühzeit des Christentums in Syrien erlebte.
In Damaskus ließ der Statthalter des Königs die Stadt bewachen, um mich festzunehmen. Aber durch ein Fenster wurde ich in einem Korb die Stadtmauer hinuntergelassen, und so entkam ich ihm.
Paulus entkam noch oft. Durch Fenster, durch Erdbeben zerbrochene Mauern und geöffnete Gerichtssaaltüren. Immer aber kam er in eine konfliktreiche Alltagswirklichkeit, die viel profaner und banaler war, als ein Gefangener sich das hinter dem Zellenfenster vorstellt. Verspricht der Blick durchs Fenster also zu viel, weil es ein sehnsuchtsvoller Blick ist? Theodor Fontane im 19. Jahrhundert meinte ja.
Ich trat ans Fenster und sah hinunter. Es trabte wieder, es klingelte munter. Eine Schürze beim Schlachter hing überm Stuhle. Kleine Mädchen gingen zur Schule. Alles war freundlich. Alles war nett. Aber wenn ich weitergeschlafen hätte und tät von alledem nichts wissen, wird es mir fehlen. Würd ich's vermissen?
Ja, ich würde was vermissen, sagt die katholische Psychotherapeutin Gabriele Stotz-Ingenlath und erinnert sich an jene Corona-Wochen, als sie zum Beispiel an Gottesdiensten nur teilnehmen konnte durchs Fenster ihres Laptops oder Tablets.
Ich bin katholisch. Gerade um die Osterzeit war es eigentlich schon schön, wenn man die Gottesdienste aus Rom oder aus der ganzen Welt irgendwie hat in sein Wohnzimmer holen können. Ich fand wichtig, dass man gleichzeitig, also wenn jetzt Urbi et Orbi, der Segen des Papstes, um 12 Uhr stattfindet, dann gucke ich den nicht um 9 Uhr abends per wiederholter Aufnahme nochmal an, sondern dann versuche ich dabei zu sein um 12, damit man wenigstens ein bisschen diese Gleichzeitigkeit simulieren kann. Aber es fehlt die sinnliche Erfahrung, dieses Anwesendsein, wir im katholischen Glauben denken ja auch an die Präsenz Christi in Kommunionempfang, im Raum, im Segensgebet. Und das ist natürlich ganz schwer über die millionenfachen Sender, Zuschauer, Rezipierenden irgendwie zu vermitteln. Was eine echte Teilnahme, ein Eintauchen in die Liturgie, in das Gotteslob nicht hat vollständig ersetzen können.
Dabei sein können, ohne dabei sein zu dürfen, das Teilhaben selbst sortieren und die Anteilnahme selbst dosieren zu können, vielleicht ist das ja die beruhigende, die tröstliche Seite einer Existenz hinter sozialen Fenstern. Die Lyrikerin Nelly Sachs jedenfalls fand, es könne gerade im Alter durchaus drinnen Sommer sein, während draußen Winter herrscht.
Du sitzt am Fenster und es schneit. Dein Haar ist weiß und deine Hände. Aber in beiden Spiegeln deines weißen Gesichts hat sich der Sommer erhalten.
Vom Haus steht ein verbeulter Lieferwagen.